letzte Mal darauf verständigt, dass wir quasi nochmal einen kleinen Rückgriff machen. Und zwar, bevor wir jetzt die Symmetrien in der Quantenmechanik behandeln, uns nochmal so ein bisschen rückbesinnen, was sind eigentlich Symmetrien in der allgemeinen Physik und insbesondere in der Mechanik. Und wir greifen also quasi schon dem Stoff vor, der dann im zweiten Quantenmechaniksemester käme. Wenn ihr irgendein gutes Buch dazu sucht, ich bin da nicht beteiligt dran, aber trotzdem ist es gut. Das ist der Greiner mit Quantenmechanik-Symmetrien. Da kommt im Prinzip all das vor, was man einerseits in der Physik macht und andererseits aber auch, was man an mathematischem Grundwerkzeug braucht. Mehrere Kapitel allein über die Mathematik. Okay. So, wir wissen, dass wir in der Quantenmechanik natürlich auch Symmetrien erwarten können. Und wir gucken jetzt nochmal zurück, was haben wir denn so an Symmetrien in der klassischen Mechanik gehabt. Und da fallen uns spontan, hoffentlich, drei Symmetrien ein, die wir in der klassischen Mechanik üblicherweise kennengelernt haben. Das eine ist Homogenität des Raumes. Die Homogenität des Raumes. Das heißt also, dass wir unser Experiment letztendlich von hier hin bewegen können. Und sofern da nicht jetzt irgendwelche besonderen anderen Kraftfelder sich befinden, was ja dann den Raum inhomogen machen würde. Aber sofern wir wirklich die gleichen Verhältnisse hier wie hier haben, würden wir was erwarten? Da bleibt alles gleich. Und alles gleich im Sinn der Homogenität des Raumes heißt dann insbesondere, weiß nicht, ob ihr das noch wisst, dass eine Größe erhalten bleibt. Der Impuls. Homogenität des Raumes heißt, dass der Impuls erhalten bleibt. Dann gibt es, und das werden wir jetzt nochmal als nächstes beweisen, dann gibt es auch eine andere Form der Homogenität. Ist vielleicht ein bisschen komisch, dass man das so als Homogenität ausdrückt, aber es ist so. Homogenität in der Zeit. Das heißt, es ist mehr oder weniger egal oder unter gleichen Randbedingungen völlig egal, ob ich das Experiment jetzt oder in 10 Sekunden mache oder in 5 Tagen mache. Es muss immer dasselbe rauskommen. Auch das führt zu einer Erhaltungsgröße. Und die Erhaltungsgröße müsste man, wenn es jetzt noch mündliche Prüfungen gäbe oder irgendwann kommt er vielleicht mal in so eine Situation, muss man auch wissen, welche Erhaltungsgröße steckt da dahinter. Die Energieerhaltung, genau. Und dann lernen wir in der allgemeinen Mechanik immer noch eine Größe kennen unter Symmetrien, nämlich die der Rotationsinvarianz. Das heißt also, wenn ich mein Experiment hier habe und rotiere jetzt, oder ich rotiere von hier nach da oben, also ich mache keine Transformation, sondern ich mache wirklich eine Rotation meines Experiments, dann führt das ebenfalls zum gleichen Ergebnis und das hat insbesondere auch wieder eine Erhaltungsgröße zur Folge. Der Drehimpuls, genau. Ihr könnt euch vielleicht auch mal merken, dass diese Größen, die da miteinander zu tun haben, in der Dimension immer die eine Wirkung haben. Ja, also Ort, Impuls, also Homogenität im Ort, im Raum, mal Impuls gibt von der Dimension, von der Einheit her eine Wirkung. Zeit, Energie gibt eine Wirkung. Drehung, Drehimpuls gibt eine Wirkung. Das sind immer die korrelierten Größen, die dann auch in der Quantenmechanik immer zu dem H-Quer führen. H-Quer hat ja auch die Dimension einer Wirkung. So, wir werden das jetzt erst nochmal rekapitulieren, damit ihr da nochmal euch dran erinnert. Oder sofern ihr es nicht irgendwo in der Mechanik gelernt habt, was ja durchaus sein kann, insbesondere bei denen, die vielleicht im zweiten Semester dann erst, also im Sommersemester eingestiegen sind, dann ist es für die neu, aber ansonsten ist es eine Rekapitulation. Also fangen wir erstmal an mit der Homogenität des Raumes. Und da ist die Aussage letztendlich die, Ich habe hier mein Koordinatensystem und an irgendeinem Punkt R passiert etwas und ich nehme jetzt einen Punkt, der sich irgendwie um A gegenüber diesem ersten Punkt verschoben hat und betrachte da genau dasselbe Experiment, dann passiert da genau dasselbe wie in einem anderen Punkt. Wir nennen das dann Translationsinvarianz. So, das heißt also, dass wir alle Experimente bei beliebigen Translationen trotzdem zum selben Ergebnis führen müssen. So, und jetzt haben wir in der Mechanik eigentlich eine Größe kennengelernt, aus der wir alles ableiten können, nämlich die Lagrange-Funktion. Lagrange-Funktion heißt also, ich gucke mir an, wie sieht mein L von R, R Punkt und T aus. Und zwar, wenn ich jetzt nicht nur ein Teilchen habe, sondern mehrere oder mehrere Körper, dann sind das auch noch zusätzlich RIs und RI-Punkt-Koordinaten. Translationsinvarianz würde jetzt heißen, ich kann jedes R überführen in ein R plus einen gemeinsamen Vektor A, konstanten Vektor A. Und die Lagrange-Funktion, beziehungsweise das, was ich aus der Lagrange-Funktion rauskriege, darf sich nicht ändern. Wenn euch das alles noch geläufig ist, können wir es überspringen. Dann sagt er einfach, können wir, brauchen wir nicht zu machen. Ansonsten mache ich einfach normal weiter. Die Aussage und die Erwartungshaltung wäre also dann, dass mein Delta L, also meine Varianz in L, wenn ich denn meine gesamte Betrachtung, mein gesamtes Experiment um diesen Verschiebungsvektor, Translationsvektor A irgendwie verschiebe, dass dieses Delta L gleich 0 ist. Ja, also die Lagrange-Funktion bzw. die Auswirkung aus der Lagrange-Funktion, die darf sich nicht ändern. So, und die kriege ich das raus? Das würde ich dadurch rauskriegen. Jetzt schreiben wir erst nochmal hin. Machen wir erst so gleich hin. Das heißt also, ich würde so etwas erwarten, wie dass dl nach dri mal Delta ri, dass das quasi gleich 0 ist. Das Delta ri ist also die Variation gegenüber dem vorhergehenden Zustand, dem Zustand an der Stelle RI. Das heißt also, diese Delta RIs sind jetzt alle konstant und sind gleich A. Das heißt, ich kann also schreiben, es ist Summe über die DL RI, D nach DRI, mal A. Und weil das ein gemeinsamer Faktor ist, brauche ich die jetzt gar nicht mehr in die Summe reinzuschreiben, sondern kann das quasi außerhalb der Summe hinschreiben. DL nach DRI ist natürlich nichts anderes als der Vektor. DL nach DRI ist nichts anderes als der Vektor DL nach DXI, DL nach DYI und DL nach DZI. Und entsprechend, das gilt natürlich dann für die Summen auch. Also wenn ich da schreibe, Summe über dl nach dri, dann ist das hier überall mit Summen zu versehen. Gut. Jetzt können wir Folgendes. Wir kennen die Euler-Lagrange-Gleichung. Und in der steht ja Folgendes, d nach dt angewendet auf dl nach dx Punkt oder dxi Punkt minus dl nach dxi ist gleich 0. Ja, also das ist die Differentialgleichung, die wir immer lösen müssen, wenn wir irgendwelche Bewegungsgleichungen rauskriegen wollen. Ja? Bekannt? Okay. So, jetzt schreiben wir nochmal zwei Sachen von weg. Hier steht einfach jetzt mal der Impuls in x-Richtung von irgendeinem Teilchen. Da wissen wir, dass das die Summe über alle Impulse in x-Richtung über alle Teilchen ist. Und ihr wisst vielleicht noch, wie man aus der Lagrange-Gleichung, Entschuldigung, aus der Lagrange-Funktion die Impulse ausrechnet. Das wäre so eine Notwendigkeit, die man auf jeden Fall drauf haben sollte. Nämlich letztendlich, dass ich die Lagrange-Funktion nach dxi Punkt differenziere. Jo. So, jetzt sehe ich hier Folgendes. Wenn ich jetzt hier überall d nach dt noch bilde, dann sehe ich, dass das ja dem hier entspricht, was hier auf der linken Seite steht, halt eben ohne diese Summation. Das heißt, ich könnte jetzt hier auch weiterschreiben, das ist gleich die Summe über i dl nach dx i. Ja, also wenn das hier gleich dem sein soll, weil das ja insgesamt 0 ist, dann kann ich dieses dl nach dx i Punkt ersetzen durch dl nach dx i. Und summiere drüber. Und jetzt bringen wir die beiden Gleichungen mal zusammen, oder alle drei Gleichungen mal zusammen. Da oben steht, dass die Summe über dl nach dri mal a gleich 0 ist. Das soll aber für ein beliebiges a gelten. Das muss ja gelten, egal ob jetzt das a in die Richtung zeigt, ob es jetzt 25 ist oder 20, soll ja immer gelten. Das heißt, eigentlich ist der Erwartungshaltung, dass das hier 0 ist. Wenn das Teil aber 0 ist, muss natürlich auch, jetzt muss ich doch die Summe mal vorschreiben, sorry. Es wäre besser, wenn ich die Summe gleich hingeschrieben hätte. Wenn das da oben 0 ist, ist natürlich klar, dass auch jede der Komponenten 0 ist. Und das, was wir hier stehen haben, ist aber identisch mit dem, was wir hier stehen haben. Das heißt, das muss also auch 0 sein. Und jetzt lese ich das Ganze rückwärts. 0 ist gleich d nach dt p von x. Also folgt daraus, dass px eine Konstante sein muss. Jetzt haben wir das bewiesen, dass die x-Komponente des Impulses eine Konstante ist. Das ist natürlich jedem klar, dass ich das auch für die y-Komponente hätte beweisen können, auch für die z-Komponente beweisen können. Und daraus folgt natürlich dann, dass der gesamte Impuls eine Konstante ist. Das heißt, also in der klassischen Mechanik haben wir damals abgeleitet, dass aufgrund der Homogenität des Raumes der Impuls eine Konstante sein muss. Ich weiß nicht, wer war schon im zweiten Semester dabei? Da hatten wir die Lagrange-Funktion auch durchgenommen, beziehungsweise wir haben Differentialgleichungen gelöst und bei den Lagrange-Gleichungen haben wir dann so unterschieden, okay, die Lagrange-Gleichung sei jetzt von R abhängig, sei von R-Punkt abhängig, sei von T abhängig und dann haben wir ja jeweils auch schon Erhaltungsgrößen rausgekriegt. Ne? Gut, das ist jetzt ein ganzes Jahr her, aber wer es noch so Indus hat, ist schon gut. Und eine der Aussagen war halt eben, wenn jetzt L quasi nicht explizit von RI abhängt, dann kommt auf jeden Fall so etwas raus. Wir haben es jetzt hier etwas allgemeiner gehalten. Es darf sogar von RI abhängen, aber es muss translationsinvariant sein. Dann kommt trotzdem P ist gleich konstant raus. Gut, und das ist natürlich jetzt klar, was das ist, dass die Impulserhaltung oder der Impulserhaltungssatz in der klassischen Mechanik. Also aus der Homogenität des Raumes, aus der Translationsinvarianz folgt die Impulserhaltung. Soweit alles klar? Gut. So, dann schauen wir uns als nächstes mal an die Homogenität der Zeit. Das ist natürlich letztendlich genau dasselbe, was wir da drüben gemalt haben, nur halt eben jetzt mit der Aussage, okay, ich kann dasselbe Experiment einfach um Delta T oder um T0 später ausführen. Das heißt also, ich gehe von einem T über in einen T plus T0 und es muss dasselbe rauskommen. Jetzt kommt genau das, was ich eben schon mal sagte. Das haben wir eigentlich vor einem Jahr genau schon mal gemacht. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass die Lagrange-Gleichung, ich mache es jetzt mal mit QIs und QI-Punkts, dass die keine direkte Zeitabhängigkeit besitzt. Was natürlich Folgendes heißt, wenn ich dl nach dt bilde, dann kommt da natürlich 0 raus. Und das heißt dann, dass die Summe über i dl nach dqi, erstmal nach dq, Entschuldigung, Delta qi Punkt plus, mal dqi Punkt plus Summe über dl nach dqi Punkt QI 2 Punkt dass das 0 sein muss. Auf der anderen Seite gilt aber trotzdem die Beschreibung von Euler-Lagrange. Die schreibe ich jetzt nochmal hin, die haben wir hier schon mal stehen. Jetzt kann ich aber zum Beispiel das dl nach dxi, was ich ja hier in dieser Form auch hier stehen habe, quasi hier ersetzen. Das heißt also, ich habe jetzt hier stehen eine Summe über d nach dt, dl nach dqi Punkt. Ja, also ersetze das hier durch das hier mal QI Punkt plus DL nach DQI Punkt QI 2 Punkt. Und das kann ich insgesamt zusammenfassen, das seht ihr. Hier habe ich einmal quasi das d nach dt auf das hier, mal qi Punkt. Und hier drüben habe ich genau dasselbe stehen und habe hier drüben ein d nach dt vom q Punkt. Das heißt, das kann ich zusammenschreiben als die Summe über die zeitliche Ableitung von dl nach dqi Punkt qi Punkt. Machen wir es rückwärts. Ich leite hier nach der Zeit ab. Das ist ein Produkt, habe ich Produktregel. Das erste zeitliche abgeleitet ist das hier, mal QI Punkt, plus das zweite nach der Zeit abgeleitet, das ist Q2 Punkt, mal dem DL nach DQ Punkt. Okay? Und jetzt kann ich noch die Summe und die Differenziation nach der Zeit t vertauschen. Das mache ich jetzt allerdings gleich in einem Armzug mit was anderem. Ich kann nämlich jetzt Folgendes schreiben: d nach dt angewendet auf die Summe dl nach dqi Punkt qi Punkt minus der linken Seite, was da drüben steht, d nach dl nach dt steht hier links, ist gleich d nach dt von der Summe. Das kann ich ja alles in eine, auf eine Seite ziehen und dann ist es insgesamt 0. Was so viel heißt wie, dass diese Größe hier eine Erhaltungsgröße sein muss. Diese Größe ist, wenn man es sich ausrechnet, die Energie E. Also hier wird so etwas abgeleitet, also L ist ja immer T minus V und hier wird quasi T abgeleitet. Hier wird dann nochmal T minus V abgezogen. Dann bleibt dann insgesamt ein T plus V über und das ist gerade das, was hier als Energie steht. Das heißt also, die Aussage ist, E als Funktion der Zeit T ist eine Konstante. Sofern ich halt eben die Homogenität der Zeit voraussetzen kann. Das heißt, sofern meine Lagrange-Funktion nicht von der Zeit t abhängt. Das ist halt eben die Bedingung. Natürlich können wir experimentell andere Konstellationen auch vorstellen. Also ihr braucht ja nur ein Experiment aufzubauen, wo ihr dann halt eben von mir aus einen Schalter umlegt, einen Strom fließen lasst, ein elektrisches Feld erzeugt. Und dann habt ihr natürlich keine Homogenität mehr in der Zeit, weil ihr vorher halt eben ohne elektrischem Feld gearbeitet habt und dann plötzlich arbeitet mit dem elektrischen Feld. Dann hat sich eure Lagrange-Funktion insgesamt gewaltig geändert und ihr könnt nicht erwarten, dass ihr dann Energieerhaltung habt. Also zumindest nicht für euer Experiment. Große Käseglocke drum und natürlich schon, ja, aber nicht im Experiment selbst.
Eine Frage. Muss da dl nach dt nicht schon auch gleich 0 sein, weil l ja explizit gar nicht von t abhängen sollte? Das haben wir am Anfang gesagt, dass er nur von Punkt abhängt,
ja.
Von t.
Ja. Was jetzt hier steht, ist eigentlich Folgendes. Plus dl nach dt mal dt nach dt. Brauche ich jetzt nicht hinzuschreiben. Dieses Teil hier, das ist 0. Ja, okay. Ne? Deswegen habe ich es erst gar nicht hingeschrieben. Ich hatte es auch vorhin gesagt, das ist 0. dl nach dt, okay, das hört man beim Sprechen, hört man es nicht. Ich hatte vorhin zwischendrin hatte ich gesagt, dl nach dt ist ja 0, hatte aber dieses partielle dl nach dt gemeint. Ja, das ist 0. Der Rest ist aber irgendwie immer noch vorhanden. Gut, das ist die Homogenität der Zeit in der klassischen Mechanik und führt, wie gesagt, zur Energieerhaltung. Jetzt haben wir als drittes noch die Isotropie des Raumes. Und das bedeutet letztendlich, dass ich mein System, ich hatte es vorhin schon gesagt, unter irgendeinem Winkel drehen darf. Oder mit irgendeinem Winkel drehen darf. Und dass ich mein System drehe oder den Raum drehe, muss man nochmal aufpassen. Das eine ist eigentlich etwas anderes als das andere. Ja, ich kann also entweder mein Koordinatensystem ändern. Da ist jedem klar, das darf nicht dazu führen, dass mein Experiment sich ändert. Aber ich kann natürlich auch das Experiment drehen. Da darf sich eigentlich auch nichts ändern. Also unter der Isotropie des Raumes muss also quasi alles erhalten bleiben. Wir betrachten jetzt mal nur infinitesimale Drehungen. Hier drüben haben wir ja auch relativ großzügig mit großen Strecken a gearbeitet. Hier haben wir mit irgendeiner Zeit t0 gearbeitet. Bei der Isotopie des Raumes arbeiten wir jetzt erstmal nur mit kleinen infinitesimalen Drehungen. Und auch hier heißt es natürlich, dass die Lagrange-Funktion unter Berücksichtigung solcher Drehungen letztlich gleich bleiben muss. Diese Drehung oder infinitesimale Drehung d phi, die ist so zu verstehen, dass wenn ich jetzt hier ein Koordinatensystem habe, und ich wähle jetzt einfach mal eine Drehung um die Z-Achse, ohne dass es jetzt immer so eine Drehung sein muss, aber ich wähle jetzt mal eine, weil fällt mir es leichter mit der Malerei. Dann heißt es ja Folgendes, dass ich jetzt hier einen Vektor R habe. Und dieser Vektor, der dreht sich jetzt unter Maßgabe eines Drehwinkels mit einer gegebenen Achse, jetzt in unserem Fall die Z-Achse. Also jetzt stellen wir uns das mal vor, ich drehe jetzt hier diese Z-Achse infinitesimal um ein Stück. Dann kriege ich jetzt hier zusätzlich einen Vektor Delta R dazu. Also aus dem ehemaligen Vektor wird jetzt ein um Delta R verschobener Vektor. Also so. Und dieses Delta R, wenn wir es uns jetzt räumlich vorstellen, das zeigt in die Tafel hinein. Ja, weil ich ja oben drehe, infinitesimal, und dann zeigt dieser infinitesimale Vektor Delta R in die Tafel genau hinein. Klar? Gut. So, das heißt, einerseits haben wir hier so etwas wie ein Kreuzprodukt. Das heißt also, mein Delta R, nur vom Betrag her, das ist R mal, und jetzt müsste ich hier diesen Vektor, diesen Winkel dann nochmal irgendwie bezeichnen, Sinus Delta R mal d phi, auch nur vom Betrag her. Und wenn wir es insgesamt vektoriell betrachten, dann gilt, darf ich auch das nicht machen, Delta R ist gleich d phi Kreuz R. Würde ich jetzt hier keinen Ortsvektor hinschreiben, sondern einen Geschwindigkeitsvektor, dann hätte der natürlich jetzt plötzlich eine etwas andere Richtung, würde vom Betrag her gleich bleiben. Und mein dv, das wäre genauso ausrechenbar als das Kreuzprodukt zwischen diesem Winkel dφ, dem infinitesimalen, und meinem v, was da gerade wirkt. Und das gilt natürlich dann für alle diese RIs und VIs, die irgendwo in diesem Raum halt eben existieren und die diese verschiedenen Teilchen repräsentieren. So, und jetzt schauen wir uns wieder unsere Änderung in der Lagrange-Funktion an, die ja, wie gesagt, 0 sein soll. Das heißt, wir würden jetzt reinschreiben, also im Prinzip schreibe ich einfach nur die eine Gleichung ab, die ich da drüben schon mal hingeschrieben hatte, die ich da hier drüben zur Hälfte hingeschrieben hatte, sorry. Würde jetzt hier schreiben, Summe über i, dl nach dr i Punkt mal Delta r i plus dl nach d r i Punkt mal Delta RI Punkt. Klammer, Klammer. Gut, hier wissen wir, das ist V. Das können wir also zum Beispiel das Delta VI von hier oben einsetzen. Hier können wir das Delta RI ebenfalls einsetzen. Gut, und das, was steht hier? Wisst ihr das noch, was hier steht? DL nach DV oder DL nach DQ Punkt? Genau, das waren die kanonischen Impulse, die PIs. Also das heißt, die kanonischen Impulse PI sind nichts anderes als DL nach DV, I. Und wenn ich jetzt die kanonischen Pulse auch nochmal nach der Zeit ableite, dann habe ich jetzt hier stehen, das ist D nach DT, angewendet auf DL nach DVI. Und das kann ich mit Hilfe von Euler-Lagrange wieder umschreiben in ein DL nach DV, nach DRI. So, jetzt setzen wir das alles mal ein, was da drüben steht. Also haben wir einerseits erstmal auf der linken Seite stehen das, die 0. Und dann steht hier die Summe über I und dann stehen da DL nach DRI. DL nach DRI ist aber P Punkt. Pi Punkt. Dann steht da DR. DR haben wir oben gesehen, ist D Phi Kreuz RI. Dann haben wir plus DL nach DRI Punkt. DL nach DRI Punkt ist aber DL nach DV und das ist PI. Und dann haben wir als nächstes stehen DRI Punkt und DRI Punkt ist DV und das ist DV nach Kreuz V. DFI Kreuz V. So, damit haben wir eigentlich erstmal alles hingeschrieben, was man da hinschreiben musste. Alles klar? Gut. So, jetzt haben wir hier so etwas wie ein Spartprodukt, seht ihr ja, und jetzt kann man wieder schön durchrollieren. Und dann kommt hier raus, das ist eine Summe über I, dV mal RI. Kreuz PI Punkt plus DV mal VI Kreuz PI. Merci. So, was passiert jetzt? Jetzt können wir also das DV hier rausziehen. Ja, das vor und auch vor die Summe noch ziehen, weil das ist ja von I völlig unabhängig. Und was wir jetzt hier stehen haben, ist R Kreuz P Punkt plus, ich übersetze es jetzt nochmal, R Punkt Kreuz P. Also steht jetzt hier D nach DT von R Kreuz Pi, jeweils Komponenten I. Und das ist nichts anderes als D Phi mal D nach DT, Summe über I, RI Kreuz Pi. Was ist R Kreuz P? R Kreuz P, was ist das? Drehimpuls. Das heißt, hier habe ich einfach alle Drehimpulse, LI. Die Summe über alle Drehimpulse ist mein Gesamtdrehimpuls, L.
Und wenn bei beliebiger Drehung,
infinitesimal, aber trotzdem beliebig,
die zeitliche Ableitung des Drehimpulses gleich Null sein soll, dann heißt das, dass mein Drehimpuls als Funktion der Zeit eine Konstante sein muss.
Das heißt also, für den klassischen Drehimpuls haben wir bei infinitesimalen Drehungen jetzt bewiesen, dass der eine Konstante bleiben muss. Und eine richtige Drehung würde ich halt eben einfach als Abfolge von infinitesimalen Drehungen nehmen. Bei jeder infinitesimalen Drehung muss der Drehimpuls jeweils erhalten bleiben, also wird er auch bei dieser Gesamtabfolge erhalten bleiben. Damit haben wir jetzt quasi innerhalb von einer Vierteltafel den Impulserhaltungssatz bewiesen, den Energieerhaltungssatz bewiesen und den Drehimpulserhaltungssatz bewiesen. Und so wie wir in der klassischen Mechanik diese drei Symmetrien benutzen, um Erhaltungssätze rauszukriegen, genauso benutzen wir das auch in der Quantenmechanik. Und zwar zunächst mal einfach, wir machen es jetzt nochmal, für die Homogenität des Raumes, für die Homogenität der Zeit, für die Isotropie der Zeit und es gibt noch ein paar andere. Es gibt auch zum Beispiel dynamische Symmetrien, die führen dann dazu, dass man ebenfalls so etwas wie Energieerhaltung halt eben rauskriegt. Aber es gibt auch noch ein paar andere, so wie wir das letzte Mal angefangen hatten, deswegen hatte ich es auch nochmal hingeschrieben, mit diesen Isospin und der Spin-Komponente. Auch da kriegt man dann raus, dass man aufgrund der Symmetrien von abstrakten Gruppen plötzlich andere Erhaltungssätze rauskriegt. Machen wir aber alles eins nach dem anderen. Gibt es jetzt erstmal soweit Fragen dazu? Okay.
Doch. Nutzt man eigentlich immer die Lagrange-Funktion? Für jede Theorie?
Also ich meine, letztendlich haben wir ja die Lagrange-Funktion auch dazu benutzt, um in die Quantenmechanik reinzurutschen. Ja. So, was haben wir noch? Also in der klassischen Mechanik haben wir noch eine Symmetrie, die wir hier nicht behandelt haben, also eine wesentliche Symmetrie, nämlich die Spiegelsymmetrie. Also ob ich ein Experiment vor oder hinter dem Spiegel mache, muss ja letztendlich auch identisch sein, wenn ich das jeweils transformiere. Auch das gibt es in der Quantenmechanik. Und da gibt es Experimente auch dazu. Und da sieht man halt eben, dass die Spiegelsymmetrie im gewissen Umfang bei bestimmten Experimenten nicht erhalten bleibt. Eine ganz wesentliche Fragestellung gewesen, warum bleibt die Spiegelsymmetrie dann nicht erhalten? Warum verhalten sich die Teilchen vorm Spiegel anders als hinter dem Spiegel? Das kriegt ihr immer dann quasi, wenn ihr ein Experiment habt, wo sich Impuls und Drehimpuls irgendwie miteinander bewegen. Weil der Impuls, der von mir aus in den Spiegel zeigt, der zeigt natürlich hinter dem Spiegel auch in den Spiegel rein. Der Drehimpuls aber, der rechts rumrollt, der rollt hinter dem Spiegel, damit er quasi wirklich spiegelsymmetrisch ist, aber links rum. Ja, und beides zusammen funktioniert irgendwie nicht. Und da kriegen wir auch, ich weiß nicht, ob das wirklich im zweiten Semester dann kommen wird, aber da kriegen wir dann auch wesentliche Aussagen über bestimmte Symmetriebrüche, die wir in der Realität, in der Natur feststellen. So, jetzt machen wir im Prinzip genau dasselbe nochmal, was wir jetzt hier hatten für die Homogenität des Raumes, die Homogenität der Zeit, die Isotropie des Raumes, machen wir jetzt nochmal für die Quantenmechanik. Allerdings letztendlich mit den gleichen Erhaltungssätzen natürlich, aber wir kriegen noch zusätzlich etwas raus. Nämlich wir kriegen unitäre Operatoren raus, die wir dann auch verstehen wollen. Also wir gehen mal von einem Zustand Psi A von R und T aus. Und wir verschieben diesen Zustand quasi um irgendein Rho. Das heißt also, wenn ich vorher einen Zustand hatte, der jetzt hier in meinem alten Koordinatensystem so aussah, und ich verschiebe diesen Zustand irgendwo anders hin, dann sieht er quasi an irgendeiner anderen Stelle Rho dann genauso aus, wie er vorher aussah, aber er ist halt eben verschoben. Das heißt, die Wellenfunktion, die vorher diesen Zustand repräsentiert hat, die findet dann an irgendeiner anderen Stelle des Universums statt. Und genau hier, ja gut, okay, das reicht schon. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was können wir denn daraus lernen? So, wir fangen jetzt an mit, das brauchen wir eigentlich alles nicht, wir fangen jetzt an damit, dass wir versuchen wollen, dass wir diesen Zustand, der jetzt hier Psi A von R und T heißt, und den hier nennen wir Psi A', auch von R und T, dass wir die quasi ineinander überführen wollen, mittels einer unitären Transformation. Das heißt, ich versuche meinen Zustand Psi A' von R und T aus Psi A von R und T zu entwickeln, mithilfe einer unitären Transformation U. Und die unitäre Transformation, die soll abhängig sein von diesem Verschiebungsvektor Rho. Und weil wir von diesen unitären Transformationen jetzt peu à peu mehrere kennenlernen werden, nämlich eine für den Raum, eine von der Homogenität und eine für die Drehung im Raum, machen wir uns jetzt, und das sind alle U's, ja, das sind alles unitäre Transformationen, schreiben wir jetzt hier einfach mal ein R mit dran, soll einfach nur heißen, das ist eine, die jetzt im Raum wirkt. Gleichzeitig gilt ja Folgendes, dass dieses Psi A' von R und T eigentlich nichts anderes ist als das Psi A, oder dass ich das beschreiben könnte, also ein Psi A an der Stelle R minus Rho und T. Ja, wenn ich jetzt diese verschobene Verschiebung quasi rückgängig mache, dann komme ich ja genau zum selben Ergebnis. Und das muss dann quasi wieder die rechte Seite sein. Dieses Psi A von, ich schreibe es nochmal hin, damit es nachher klar bleibt. Dieses Psi A von R minus Rho und T ist natürlich, wenn man es dreidimensional betrachtet, etwas schwieriger zu handeln. Deswegen machen wir Folgendes, einfach nur aus Vereinfachungsgründen, ohne dass wir jetzt die Allgemeinheit damit verletzen. Wir machen das jetzt mal mit einem Rho-Vektor, der nur in x-Richtung läuft. Und dann ist klar, dass wir schreiben könnten, das ist Psi A an der Stelle x, y, z und t plus oder beziehungsweise minus, also plus minus Rho mal d nach dx Psi A an der Stelle x, y, z und t plus minus Rho zum Quadrat durch 2 Fakultät, zweite Ableitung von dx nach dx Quadrat Psi A von x, y, z und t. Und so weiter und so weiter. Ich mache jetzt hier einfach nichts anderes als eine Taylor-Reihenentwicklung rund um diesen Ort x, y, z und t. Und was haben wir auf der rechten Seite stehen? Also wenn wir jetzt mal quasi die Psi A's ausklammern würden, hätten wir hier stehen ist gleich 1 plus minus Rho d nach dx plus minus Rho Quadrat durch 2 Fakultät d2 nach dx Quadrat plus und so weiter. Mal Psi a von x, y, z und t. Und das, was wir hier sehen, das können wir schreiben als e hoch minus rho d nach dx. Ja, angewendet auf das Psi a von x, y, z und t. Hätten wir das Ganze jetzt dreidimensional gemacht, das heißt also das Rho nicht kastriert zu so einem Rho, was nur in x-Richtung wirkt, sondern einfach in alle Richtungen leiten lassen, hätte man natürlich hier so etwas wie ein e hoch minus Rho mal d nach dr gekriegt. Mal Psi a von r und t. So, wenn wir das jetzt nochmal miteinander vergleichen. Gestartet waren wir ja mit einem Psi a von r minus Rho und t, das haben wir jetzt tälerein entwickelt und sind auf der einen Seite bei diesem Exponentialfaktor mal Psi a gelandet und auf der anderen Seite sagen wir aber, das können wir mit Hilfe eines unitären Transformationsoperators ebenfalls aus dem Psi a entwickeln. Unitär deswegen, weil wir ja die Teilchen in ihrer Gesamtzahl schon erhalten wollen. Das heißt also, die Norm muss insgesamt erhalten bleiben. Jetzt nehme ich das beides zusammen, das ist natürlich klar, was dabei rauskommt. Ich habe hier das U von R und Rho ist gleich dem E hoch minus Rho D nach dr. So, und wenn wir jetzt statt dem d nach dr folgende Größe einführen, jetzt seht ihr schon, worauf es hinausläuft, einen Impulsoperator p Dach, der gleich minus ih quer d nach dr sein soll, dann ist hier der Exponentialfaktor wie folgt zu schreiben, minus i durch h quer rho mal p Dach. Das heißt also, mein unitärer Operator, der die Homogenität des Raumes realisiert, ist genau dieser Exponentialfaktor hier. Jo, das heißt also, wenn ich jetzt irgendeine Wellenfunktion habe und ich will jetzt irgendwie meine Wellenfunktion im Raum verschieben oder ich will mein Koordinatensystem im Raum an irgendeine andere Stelle versetzen und kriege daraufhin einen Verschiebungsvektor Rho raus, dann kann ich entweder meine Wellenfunktion so schreiben, dass ich alle R's durch R minus Rho ersetze. Oder ich nehme weiterhin die alte Wellenfunktion und besorge mir so ein U von R, was durch diesen Exponentialfaktor hier repräsentiert wird. Nehme dieses U von R mal Psi A und dann kriege ich genau dieselben Wellenfunktionen raus. Also ich habe zwei Möglichkeiten damit, ja? Das ist die Forderung quasi in der Quantenmechanik, die der Homogenität des Raumes in der klassischen Mechanik entspricht. Und ulgisch, in der klassischen Mechanik kriegen wir raus, dass der Impuls P die Erhaltungsgröße ist. In der Quantenmechanik kriegen wir raus, dass der Impuls P quasi die Korrelation zu diesem Rho, dem Verschiebungsoperator, ist. Ja, also hier oben haben wir das Rho mal P in dieser Pärchenschreibweise da stehen. Und jetzt kommt es wieder zum Tragen. Jetzt haben wir hier oben einen Wirkungsquant. Also hier oben haben wir die Dimension einer Wirkung. Und hier teilen wir auch durch das H quer, damit wir da oben im Exponent insgesamt dimensionslos bleiben. Ja, also es ist ja ein Impulsoperator, der aber in irgendeine Richtung zeigt. Eine Messung machen für die Richtung und für den Betrag des Impulses. Ja, und dann brauchen Sie einen Operator dafür.
Ja, das ist ein Operator, ist schon klar, dass dann noch der Pfeil dabei ist.
Ja, also Im Gegensatz zur H-Dach oder so irgendwie, wo ich ja nur die Energie, und die ist eindimensional, das ist ein Skalar, rauskriegen kann, kann ich ja beim Impuls wirklich im Prinzip erstmal versuchen, alle drei Richtungen rauszukriegen. Hat sie was? Nee, okay. Ja. Ja, das ist im Prinzip, also einerseits habe ich hier die Reihenentwicklung, ist okay. Und dann habe ich andererseits hier minus rho d nach dx, minus rho Quadrat und so weiter. Hier Terme. Und wenn Sie jetzt die Taylor-Reihenentwicklung sich anschauen, entspricht die genau, also rückwärts quasi. Sie nehmen einfach mal das hier als gegeben hin und versuchen die Exponentialfunktion Taylor-Reihen zu entwickeln. Dann kriegen Sie genau das hier raus. Also einfach nochmal drittes Semester, zweites Semester. Ich weiß nicht genau, wann wir das gemacht haben. Da haben wir einmal, also die zweite Semester, glaube ich, war es. Drittes Semester. Da haben wir genau die Umkehrung gemacht, dass wir versucht haben, die Exponentialfunktion Taylor rein zu entwickeln. Dann sieht man, dass man genau das hier rauskriegt. So, jetzt. Ein Begriff, den wir bisher noch überhaupt nicht eingeführt haben, weil er bisher, also ich glaube zumindest, dass er es auch der Richtige nicht eingeführt hat, weil es bisher auch noch nicht relevant war. Diese Operatoren, die jetzt hier auch bei den anderen nachfolgenden Themen kommen werden, die quasi das Pendant sind zu dem, um was man verschiebt. Also hier haben wir diesen Verschiebungsoperator Rho. Nachher, wenn wir irgendeine Zeitspanne T0 haben, um die wir verschieben, und im dritten Fall, wenn wir dann irgendwelche Drehwinkel auch wieder haben, in denen wir das quantenmechanische System im Raum verschieben. Diese Pendants zu diesen Verschiebungsoperatoren oder auch Verschiebungsskalaren T0, die nennt man die Generatoren einer Gruppe. Und wir werden uns dann, wenn wir diese ganzen Homogenitäten und so weiter erstmal abgearbeitet haben und mal ein bisschen reingestiegen sind, wenn wir uns auch mit Gruppen in der Quantenmechanik und Gruppeneigenschaften und so weiter unterhalten müssen. Ist ja eigentlich relativ einfach. Also Gruppen sind ja eigentlich relativ harmlose Geschöpfe. Soweit erstmal klar? Ja? Gut. So, jetzt haben wir diese räumlich verschobenen Zustände. Und jetzt gelten ja für die räumlich verschobenen Zustände hoffentlich dieselben Bewegungsgleichungen wie für die nicht verschobenen Zustände. Und was machen wir dann, um das zu prüfen? Wir gucken uns die Schrödinger-Gleichung an. Das heißt, wir schauen uns an, die Schrödinger-Gleichung, die ja wie folgt aussieht. IH quer D nach DT, angewendet auf das Psi A, also auf die nicht verschobene Zustandswellenfunktion, ist gleich H mal Psi A. Ich lasse jetzt diese ganzen von R und T wieder weg. Das denkt ihr euch alles dazu. Das ist ja die Schrödinger-Gleichung, wie sie für die nicht verschobene Wellenfunktion gelten würde. Und jetzt wird man natürlich erwarten, dass man mit der verschobenen Wellenfunktion genau dieselbe Schrödinger-Gleichung erfüllt. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Wir gehen nochmal von der linken Seite aus. Das heißt also IH quer D nach DT Psi A Strich ist gleich IH quer D nach DT angewendet auf Psi A Strich und Psi A Strich ist UR mal Psi A. So, jetzt ist die Frage, sehen wir in dem UR irgendeinen Zeitanteil, einen expliziten Zeitanteil? Nein, den sehen wir nicht. Also können wir das UR und das D nach DT vertauschen. Also steht hier, das ist UR mal IH quer D nach DT Psi A. IH quer D nach DT Psi A ist aber H. Also steht hier UR angewendet auf H mal Psi A. Und jetzt gilt Folgendes, das haben wir zwar nicht bewiesen, aber, nee, gut. Also wir kriegen natürlich jetzt hier aus dem Psi A wieder das Psi A Strich raus, indem ich schreibe, das ist UR H UR hoch minus 1 mal Psi A. Das, also quasi genau die Umkehrfunktion mit UR hoch minus 1 von links multiplizieren, kriege ich hier UR minus 1 mal Psi A Strich ist gleich Psi A raus. Ja, klar? Da fehlt ein Strich, sorry.
Und der Dach sollte auch bleiben.
So, was wir nicht bewiesen haben, ist, dass dieses U hoch minus 1 auch gleich U Decker ist. Aber das sieht man ja hier, ne? Also ich muss einfach nur das minus IH quer durch einmal hoch minus 1 nehmen, kriege ich ein plus IH quer raus. Und wenn ich jetzt hier das Kontingentkomplexe nehme, kriege ich auch ein plus IH quer raus. Ja, ist ja identisch. So, und das mal Psi A Strich. So, jetzt haben wir hier auf der linken Seite zweimal IH quer D nach DT Psi A stehen, hier und hier. Und auf der rechten Seite haben wir einmal das H alleine stehen und einmal haben wir es als U, H, U plus stehen. Das heißt, die beiden Gleichungen oder die beiden rechten Seiten können ja nur dann identisch sein, falls H gleich UR mal H mal U plus ist. Da fehlt auch ein R. Oder um es anders auszudrücken, ich könnte das auch schreiben als HU ist gleich URH. Indem ich einfach von rechts mit UR multipliziere. Na, da seht ihr, HUR ist gleich URH. Oder um es nochmal anders auszudrücken, wenn der Kommutator zwischen den beiden gleich 0 ist. Das heißt also letztendlich, es muss gelten, dass der Kommutator zwischen der Hamilton-Funktion, dem Hamilton-Operator und diesem unitären Verschiebungsoperator U, wie wir ihn ausgerechnet haben, dass der gleich 0 ist. Nur dann kriege ich tatsächlich halt eben dieselbe Kinetik, nur dann haben meine Wellenfunktionen, gehorchen meine Wellenfunktionen genau der gleichen Schrödinger-Gleichung. Jetzt ist ja dieses UR nichts anderes als diese Exponentialfunktion. Wir hatten letzte Stunde schon mal nachgewiesen, dass ich die Exponentialfunktion letztendlich dann auch folgendes, also quasi aus der Exponentialfunktion oder aus den Exponenten quasi ganzen Anteile rausnehmen kann und dass ich daraus dann entwickeln kann, dass mein H mit dem P-Operator vertauschen muss. Das heißt also, der Hamilton-Operator vertauscht mit dem Impuls-Operator. Und das ist jetzt wieder die gleiche Aussage, die wir ja schon bei der klassischen Mechanik hatten. Wenn der Hamilton-Operator mit dem Impuls-Operator vertauscht, dann ist auch der Impuls eine Konstante der Bewegung. Also aus dieser Gleichung hier hinten kriege ich raus der Impuls oder die Impulserhaltung. Da steht natürlich noch was anderes davon. Hier steht H, P gleich 0, was auch heißt, dass der Hamilton-Operator und der Impulsoperator gleichzeitig messbar sind. Dass die Größen, also dass die beiden Größen gleichzeitig diagonalisierbar sind. Also wir hatten es ja auch als Matrizen geschrieben. Wir hatten ja dann gesehen, dass in der Eigendarstellung eines Operators nur die Diagonalelemente besetzt sind. Und nicht die off-diagonalen Elemente. Und beim Hamilton-Operator haben wir dann gesehen, dass wir da quasi die Energieniveaus dann in der Diagonalen stehen haben. Und wir hätten damit auch gleichzeitig die Aussage, dass wir auch die Impulse halt eben die Diagonale kriegen. Das heißt, sie sind gleichzeitig auch diagonalisierbar. Das heißt, zu gegebener Energie habt ihr dann auch gleichzeitig Kenntnis über die Impulse. Das ist jetzt nicht verwunderlich aus der klassischen Mechanik heraus, weil die klassische Mechanik ja davon lebt, dass er sagt, E kin ist gleich ein halb mv Quadrat. Oder halt eben E kin ist p Quadrat durch 2m. Und damit wüsstet ihr sofort, wenn ihr die kinetische Energie kennt, wie groß der Impuls ist in der klassischen Mechanik. In der Quantenmechanik ist es letztendlich genauso. Wenn ihr die Energie kennt, kennt ihr auch den Impuls. Also könnt ihr auch den Impuls messen. Das Ganze bricht dann zusammen, wenn ihr jetzt einen Raum habt, in dem halt eben keine Homogenität herrscht. Also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, bei der Energieerhaltung hatte ich gesagt, schaltet irgendwie ein Feld ein, schon habt ihr keine Energieerhaltung mehr. Ihr habt das im Prinzip aber genauso. Wenn ihr euch jetzt hier jetzt irgendeinen Potentialtopf denkt und habt ihr hier irgendeine Wellenfunktion drin sitzen, dann könnt ihr natürlich diese Wellenfunktion nicht einfach mal 10 cm nebendran hinstellen, wo kein Energietopf mehr ist. Ein vorhandener Energietopf irgendwo in diesem Raum stört die Homogenität des Raumes. Und damit habt ihr für dieselbe Wellenfunktion an einer anderen Stelle eine andere Potentialbedingung. Während das hier eine schöne Eigenfunktion in diesem Topf bleibt und die dann halt eben auch über die Zeit hinweg da einfach ruht und vor sich hinschmort, passiert hier draußen außerhalb dieses Potentialtopfes halt eben Folgendes, die zerfällt irgendwie. Das wäre das Gegenbeispiel zur Homogenität im Raum. Und dann habt ihr natürlich auch keine Impulserhaltung mehr. Gut, das heißt also, wir könnten ausrechnen, mal jetzt diesen Potentialfall wieder wegnehmen, wir könnten ausrechnen Zustände zu konstanter Energie, Zustände zu konstantem Impuls und das nur deswegen, weil wir die Homogenität des Raumes vorausgesetzt hatten. Jo. Sag mal, wie viel Uhr wir haben. Ja, da haben wir noch eine Viertelstunde. Machen wir noch ein bisschen was. Ja. Ja. Also hier bin ich noch vom 3D-Fall ausgegangen für das Roh. Und hier habe ich jetzt erstmal nur gezeigt, wie ist es bei... Ja, also nur Verschiebung in X-Richtung. Jetzt müsste ich dasselbe nochmal machen bei Verschiebung in Y-Richtung, dasselbe nochmal bei Verschiebung in Z-Richtung. Dann kriege ich jeweils so ein Rho d nach dx, Rho nach dy, Rho d nach dy, Rho d nach dz. Wenn ich das zusammenbringe, dann kriege ich insgesamt dieses Rho mal d nach dr. Ja?
Noch eine Sache. Mhm. Die zweite, die Schrödinger Gleichung, dass sie auch bei ca' gilt, das könnten wir auch nur sagen, weil wir die Homogenität vorausgesetzt hatten, oder nicht? Weil es hätte ja sein können, dass es bei Translation irgendwas total Komplexes passiert, dass die Schrödinger Gleichung gar nicht mehr gilt.
Mhm.
Also da steckt auch die Voraussetzung dann rein. Da geht man aus, dass die Gleichung einfach nicht gilt.
Also was da drin steckt ist, also hier... Kommt man so gut raus, aber hier ist dasselbe H wie hier. Also hier sollte quasi dieselbe Hamilton-Funktion stecken wie an der anderen Stelle. Deswegen nochmal das Beispiel hier. Die Hamilton-Funktion hat ja auch so einen Potentialanteil unter Umständen. Wenn jetzt hier plötzlich eine Hamilton-Funktion mit Potential stehen wird und hier wird eine andere Hamilton-Funktion stehen, das wäre blöd. Also beide Hamilton-Funktionen haben die gleiche Gestalt. Also nicht nur die Gestalt, sondern auch die gleichen Werte, die gleichen. Und dann ist jetzt, das ist ja im Prinzip die Aussage, dass der Raum homogen ist. Hätte ich ein anderes Potential, hätte ich irgendwie plötzlich Spinnenkopplung oder sonst etwas, dann würde das zum anderen H führen. Klar? So, jetzt gucken wir uns noch ein bisschen was zu diesen verschobenen Zuständen an.
Und zwar gucken wir uns jetzt auch nochmal die stationäre Schrödinger-Gleichung an. Also die Aussage, dass h psi gleich e psi sein soll. Und wir betrachten uns jetzt mal einen Zustand S psi a mit einem S, einem Operator S, der zusätzlich auch noch mit h kommutieren soll. Und wenn er mit h kommutiert, dann ist natürlich klar, dass h von S psi a, also für diesen Zustand S psi a, wenn ich darauf den Hamilton-Operator anwende und die beiden kommutieren, kannst du dir schreiben, das ist S mal h psi a, weil sie ja kommutieren. H psi a kriege ich oben raus, das ist e a mal psi a. E ist eine Zahl, die kann ich vor den Operator ziehen. Also kriege ich hier raus, das ist e a mal s psi a. Das heißt also, für diesen Zustand S psi a, der aus einem Wirken eines Operators auf einen Eigenzustand des Operators H führt, komme ich aufgrund der Kommutatorregeln zum gleichen Energiewert wie für diesen eigentlichen ursprünglichen Zustand psi a. Also Voraussetzung ist halt eben, wie gesagt, ich habe hier tatsächlich einen Operator S gefunden, der kommutiert, und da gibt es ja viele, ich meine, wir können ja einige. Haben wir da unten sogar eben einen gesehen, nämlich das P. Das heißt also, der Zustand S psi a und der Zustand A liefern einerseits den gleichen Energieeigenwert, und sind damit andererseits, was aber den Ausdruck noch drauf habt, entartet miteinander. Ja, also zwei Zustände, die zum gleichen Eigenwert führen, sind miteinander entartet. Jetzt nehme ich mal für das S zum Beispiel den Operator P. Und ich betrachte für diesen Operator P mal einen Zustand Xi P0. Und diesen Zustand Xi P0, den erzeuge ich mir einfach aus einem aus einer Eigenfunktion Psi P0 von R und T. Und ich hatte ja gesagt, dass das S soll quasi etwas wie der Impulsoperator sein. Ich nehme statt dem S ein A mal P. Ein A ist jetzt, ich hätte auch ein Rho mal P nehmen können, das ist jetzt ein bisschen blöd. Also A mal P. Das ist dieser Verschiebungsoperator. Wir hatten irgendwann schon mal die Eigenfunktion zum Impulsoperator ausgerechnet. Das ist aber schon ein paar Wochen her. Ich schreibe es nochmal hin. Also A mal P Operator. Und das Psi P0 ist dann einfach folgender Ausdruck. 1 durch Wurzel aus 2 Pi H quer hoch 3. Also ausgerechnet hatten wir das, glaube ich, bis auf die Normierung davon, aber die glaubt ihr mir jetzt einfach mal. Mal e hoch plus i durch h quer p0 minus mal r minus e mal t. So, das sind die, also diese Exponentialfunktion mal Normierungsfaktor, das sind diese Wellenfunktionen Psi P0
Und jetzt seht ihr natürlich, wenn jetzt hier der P-Operator auf diese Klammer hier wirkt, dann projiziert er quasi dieses P0 hier heraus. Und was dann am Ende stehen bleibt, ist A mal P0, 1 durch die Wurzel 2 Pi h quer hoch 3, e hoch plus i durch h quer P0 mal R minus e mal t. Und wie gesagt, das A ist jetzt irgendein konstanter Verschiebungsvektor und das P0, das ist jetzt einfach der Impuls zu dieser Wellenfunktion. Und wir wissen natürlich, dass wir die Energie E ausrechnen können aus dem P0 durch P0 durch Quadrat durch 2m. Ja? Das heißt also, wir können jetzt hier aufgrund dessen quasi aus einer Wellenfunktion mit Hilfe dieses Operators P0, AP, quasi auch den Impuls rausholen. Das wäre so ein Beispiel dafür, dass jetzt die ursprüngliche Wellenfunktion Psi P0 letztendlich, also eigentlich diese hier, jetzt mit dem Vorfaktor P0 versehen, auch genau wieder denselben Energieeigenwert liefert. Weil nämlich hier oben in der Wellenfunktion der Energieeigenwert auch P0 Quadrat durch 2m ist und in dieser neuen Wellenfunktion ist er auch P0 Quadrat durch 2m. Also auch hier E gleich P0 Quadrat durch 2m. So, was wir uns noch anschauen, ist Folgendes. Wir betrachten mal das Matrixelement eines beliebigen Operators A für die Wellenfunktion Psi A' Psi A'. Die Aussage oder die Erwartungshaltung ist ja, wenn ich solche Matrixelemente betrachte, müssten die eigentlich identisch sein mit den Matrixelementen Psi A, A, Psi A. Denn allein dadurch, dass, also was beschreibt denn so ein Matrixelement? So ein Matrixelement beschreibt ja entweder einen Mittelwert und da würden wir jetzt erwarten, okay, der Mittelwert, der dürfte sich eigentlich nicht ändern. Ob ich jetzt das hier betrachte oder hier betrachte. Oder wenn ich jetzt hier, habe ich jetzt hier nicht hingeschrieben, wenn ich jetzt hier eine Wellenfunktion Psi A' und hier eine Wellenfunktion Psi B' hätte, dann würde das ja identisch sein müssen mit Psi A, Psi B. Dann ist es so etwas wie die Wahrscheinlichkeit, von dem einen in den anderen Zustand rüber zu tunneln, aufgrund des Operators A. Und auch das dürfte sich ja nicht ändern. Die Matrixelemente müssen auch von der Betrachtung im Raum unabhängig sein. Das schauen wir uns jetzt mal an. Psi A' wissen wir ja, das habe ich jetzt gerade weggewischt, oder? Nee. Psi A' ist ja UR mal Psi A. Das heißt also, hier haben wir stehen Psi A mal UR plus mal A. Und dann steht hier auch ein UR und dann ist Psi A. Das heißt auch hier wieder, die beiden Matrixelemente können nur dann identisch sein, wenn A und UR, A, UR quasi identisch sein, also identisch sind. Jetzt ist die Frage halt eben, in welcher Darstellung haben wir denn das A gewählt? Nehmen wir an, wir hätten das A als Funktion des Impulsoperators gewählt. Also A gleich A von P. Dann passiert Folgendes. Wenn ich jetzt den Operator hier unten anwende, also dieses P hier anwende, na, dann wirkt dieses P auf einen Operator, in dem auch wieder das P steckt. Das heißt, die beiden vertauschen. Dann kann ich in so einem Fall auch schreiben, das ist Psi A, A, UR plus UR, Psi A. Und dann ist U plus mal U eine 1. Das heißt, hier kommt tatsächlich raus Psi A, UR, Psi A. Ach, nicht UR, A. Also genau das, was wir erwartet hatten. Das war jetzt halt eben für den Fall hier. Wenn jetzt das A aber eine Funktion A von R zum Beispiel ist, dann kriegen wir ein bisschen was anderes raus. Dann müssen wir ja diesen Exponentialfaktor anwenden auf das A von R mal Exponentialfaktor. Also dann bin ich quasi erstmal wieder hier oben in der Gleichung. Dann steht hier, ist gleich, oder das hier, ja. Dann steht hier Psi A, E hoch minus I durch H quer Rho mal Nabla, ich schreibe jetzt einfach Nabla hin, mal A, jetzt von R, mal, stopp, sorry, E hoch plus, weil ich bin ja hier beim U plus, mal E hoch minus I durch H quer Rho Nabla, angewendet auf Psi A. Und jetzt seht ihr, dass der Nabla-Operator natürlich jetzt hier mit dem AR-Operator schon etwas anfängt. Ja, wenn der von R nur abhängig ist, dann hat natürlich der Nabla-Operator wirkt sich hier aus. Wenn man es durchrechnet, kommt hier am Ende raus, das ist ein Psi von A, A von R plus der Verschiebung Rho mal Psi A. Das heißt, die Matrixelemente bleiben dann identisch, wenn ich den Operator A von R ersetze durch ein A von R plus Rho. Das klingt irgendwie logisch. Wenn ich das gesamte Koordinatensystem verschoben habe und mein Operator ist von R explizit abhängig, dann muss ich natürlich den Operator mit verschieben. Ja, also wenn er abhängig ist von R, dann muss ich wirklich auch berücksichtigen, dass er dann an einer anderen Stelle steht. Deswegen A plus O. Das ist genau die Verschiebung, die wir halt eben jetzt hier gehabt hatten. Okay. Also, was wir jetzt heute gelernt haben, ist in der klassischen Mechanik drei Symmetrien, ne, mit drei entsprechenden Erhaltungsgrößen, Impuls, Energien und Drehimpuls. Das müsstet ihr eigentlich schon wissen, aber das haben wir jetzt einfach nochmal rekapituliert. Und was wir dann in der zweiten Hälfte gemacht haben, ist, dass wir zumindest die Homogenität des Raumes voll und ganz auf die Quantenmechanik übertragen können. Dass es dann so etwas wie diesen unitären Verschiebungsoperator gibt, der hier das Rho, den Verschiebungsvektor, mit einem P verknüpft, dem wirklich den Impulsoperator, den wir jetzt einfach Generator der Gruppe nennen, und zwar dieser Verschiebungsgruppe. Dass die Matrixelemente identisch sind, entweder direkt identisch oder wenn wir halt eben die Verschiebung berücksichtigen. Jo. Und dass der Impulsoperator, also dieser Verschiebungsoperator, letztendlich halt eben mit H kommutiert und damit die Möglichkeit bietet, erstens beides gleichzeitig zu messen und zweitens auch hier aufzeigt, dass der Impuls auch in der Quantenmechanik erhalten bleibt. Tolle Sache. Man hätte ja sagen können, dass in der Quantenmechanik plötzlich alles anders wird. Ne? Gut, nächstes Mal fällt es aus. In 2 Wochen um 14 Uhr CT, Cooltime. Und wir werden dann mit der Homogenität in der Zeit weitermachen und werden dann zu Drehungen kommen, quantenmechanisch betrachtet, und damit so langsam peu à peu in die Lie-Gruppen übergehen. Lie-Gruppen, Liesche-Gruppen. Okay, schöne 2 Wochen.